Ja, dann kann ich, glaube ich, anfangen. Ich begrüße Sie. Ich sehe, dass heute doch einige im Schwimmbad eher gelandet sind als in dieser Halle hier. Aber das ist ja vielleicht auch verständlich. Ich hoffe, das wird dann nachgeholt per Video. Ja, ich wollte beginnen, wie Sie meiner Überschrift entnehmen, mit diesem Nachtrag zur letzten Woche, wo ich mich ja ausdrücklich sozusagen verwehrt habe und kritisiert habe, eine umstandslose Gleichsetzung von Kunst und Ware, auch in der Kritik an Isabel Graf, die ich ja nochmal in der Vorlesung von ihr wiederholt hatte. Also da möchte ich nochmal eine Nachbemerkung machen. Einmal deshalb, weil Isabel Graf ja widersprochen hat und gesagt hat, Marx würde aber auch Kunst als Ware fassen. Sie hat mir ja gesagt, sie würde mir die entsprechende Stelle schicken, hat sie aber nicht. Ich habe mich dann selber auf die Suche begeben und habe auch was gefunden und werde Ihnen das dann vortragen. Ich denke, ich kann diese Kritik doch aufrecht erhalten, denn was mit dieser für mich eben verkürzten Gleichsetzung von Kunst und Ware oder Kunst und Wert, also um den Wertbegriff ging es mir ja vor allem, dass man eben von der Kunst, um daran zu erinnern, nicht sagen kann, dass sie sozusagen, dass in sie eine abstrakte gesellschaftliche Arbeit eingeht, dass sie also von da aus keinen Wert hat im Sinne des Tauschwerts, weil sie ja eben auch nicht sozusagen normalerweise im Ganzen der industriellen Produktion hergestellt wird, in der diese abstrakte menschliche Arbeit sich nun eben hergestellt hat, als das, was dem Tausch zugrunde liegt. Und die Ware ist das, was hergestellt wird, nicht eben hergestellt wird, um den Gebrauch zu befriedigen, das Gebrauchsbedürfnis zu befriedigen des Produzenten, sondern die Ware ist das, was hergestellt wird, um eben für den Tausch da zu sein. Was aber nicht heißt, dass nun die Ware keinen Gebrauchswert hat, sondern die Ware muss, um Wert zu haben, auch immer eben diese Gebrauchswertform haben. Also diesen Körper des Gebrauchswerts. Was eben problematisch ist an dieser umstandslosen Gleichsetzung von Kunstwerk und Ware ist, dass der Status von Kritik oder Reflexion, das epistemische Moment der Kunst, mit dem wir uns ja beschäftigen in dieser Vorlesung, dass das zusammenschnurrt auf die Konstatierung, dass Kunst, wenn sie den Wertbegriff reflektiert, sozusagen nur affirmiert den eigenen Charakter als Ware. Also dieses Zeigen des eigenen wahren Charakters wäre dann das, was als Reflexion des Werts im Sinne von Isabel Graf möglich ist. Also ich sehe darin eher, also wenn sozusagen als Ziellinie der Wert der Kunst im Sinne von Tauschwert aufgerufen wird, sehe ich darin eher eben eine Verkürzung der Kunst auf die Affirmation, ja die Verklärung des Tauschwerts. Etwas anderes kann auch nicht behauptet werden in einer Zeit, die ja sich als postutopische versteht mehrheitlich, also den Kapitalismus zum ewigen Naturzustand verklärt hat. Und hier wollte ich nur noch mal nachtragen, ist eigentlich die poststrukturalistische Position mit der klassisch-sozialhistorischen auch sehr verwandt, denn beide Positionen verstehen sich eben kritisch im Hinweis auf den materiell gedachten Entstehungskontext, in dem der Sinn des Kunstwerks aufgesucht wird. Also hier mein Beispiel. Ich wollte daran erinnern, dass eben nicht erst Brothaas nun sich als Marktteilnehmer inszeniert hat, sondern auch schon der frühe Warhol in einer Episode, die sehr bekannt ist, die davon handelt, dass Warhol angeblich nun dem Urteil seines Galeristen Ivan Karp gefolgt ist, der ihm gesagt hat, dass diese abstrakt-expressionistische Darstellung von Cartoons oder eben Werbemotiven, dass die sozusagen nicht gut sei und er doch lieber zu einer cleanen Ästhetik übergehen sollte. Und ein Freund von Warhol hat ihm das dann auf Anfrage bestätigt, dass er doch dass das sozusagen die cleane, sachliche Form, die also anscheinend keine künstlerische Form dazu tut, nichts Subjektives, Expressives wie diese Variante der Colaflasche, die ist wirklich zeitgemäß und Warhol lässt uns also wissen, dass er also diesem Urteil letzten Endes seines Galeristen nun gefolgt ist und diesen sachlichen Weg dann begangen habe. Also das ist eine frühe Position dieses vermeintlichen Einbekenntnisses des Künstlers, dass er nun auch eben in den Markt involviert ist und dass er also darauf hört, was der Galerist als der Verkäufer seiner Bilder ihm sagt, dass es also ihm vor allem darum geht, seine Bilder zu verkaufen und ihnen also einen wahren Charakter verleiht. Trotzdem halte ich daran fest, dass dies eben nicht eine direkte Positionierung des Künstlers zur Warenwelt ist, dass es also keine unmittelbare Positionierung gegenüber der wahren Welt oder gar eben des Kunstwerks als Ware ist. Ich werde das noch weiter ausführen und habe Ihnen hier diese Stelle mitgebracht, die ich gefunden habe, wo eben von tatsächlich Sonderformen der Ware die Rede ist bei Marx unter dem Stichpunkt der immateriellen, geistig-künstlerischen Warenproduktion. Hier schreibt er, also wie gesagt, ich habe ja ausgeführt, dass Ware eigentlich in den ersten drei Kapiteln des Kapitals eben etwas ist, was die materielle Produktion und nicht die ideelle auszeichnet. Hier aber kommt Marx eben auf diese ideelle Produktion zu sprechen und schreibt, bei der nicht materiellen Produktion, selbst wenn sie rein für den Austausch betrieben wird, also Waren produziert, ist zweierlei möglich. Erstens, sie resultiert in Waren, Gebrauchswerten, die eine von den Produzenten und Konsumenten verschiedene, selbstständige Gestalt besitzen, also in einem Intervall zwischen Produktion und Konsumtion bestehen können, wie bei Büchern, Gemälden, kurz allen Kunstprodukten, und jetzt kommt's, die von der Kunstleistung des ausübenden Künstlers verschieden sind. Hier ist kapitalistische Produktion nur in sehr beschränktem Maße anwendbar, soweit und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Er schreibt dann später, dass diese Formen, also der Warenförmigkeit ideeller Produktion, einen so geringen Stellenwert haben im Ganzen der materiellen Produktion, dass er also davon absehen könnte, also das näher zu untersuchen. Dazu gibt es dann, ich habe das im Internet gefunden, leider ohne Verfasserangabe, dazu schreibt dann ein zeitgenössischer Kommentator, dass seit Marx dies geschrieben habe, sich doch einiges geändert habe, also durch die Erfindung moderner Speicher- und Reproduktionstechniken, Film, Rolle, Tonband, Schallplatte, Diskette, DVD und so weiter, die Bedeutung der materiellen Kunstproduktion, die greifbare Waren produziert, enorm zugenommen habe. Was aber natürlich dieses Argument von Marx, dass diese Warengestalt, also dieses, was für den Verkauf bestimmt ist, eben abgegrenzt wird von der Kunstleistung. Also das muss man hier nochmal festhalten, dass Kunst als Kunst für Marx keineswegs mit der Ware zusammenfällt. Ich habe auch noch mal ein Zitat von Adorno, das mir in eine ähnliche Richtung zu weisen scheint. Also auch Adorno differenziert hier und schreibt am Anfang der ästhetischen Theorie unter dem Stichwort Kunst als oder Kunstgenuss eben über die falsche Perspektive auf Kunst als einem kulinarischen Konsumgut. Ich zitiere, während scheinbar das Kunstwerk durch sinnliche Attraktion dem Konsumenten in Leibnähe rückt, wird es ihm entfremdet zur Ware, die ihm gehört und die er ohne Unterlass zu verlieren fürchtet. Das falsche Verhältnis zur Kunst ist der Angst ums Eigentum verschwistert, der fetischistischen Vorstellung vom Kunstwerk als einem Besitz, der sich haben lässt und durch Reflexion zerstört werden könne, entspricht streng die von dem im psychologischen Haushalt verwertbaren Gut. Also hier wird der Warencharakter von Kunst als sozusagen als Resultat einer falschen Vorstellung, als eines falschen Umgehens mit Kunst als einem Genussmittel gesehen und verbunden mit der Ideologie des Eigentums. Also damit kann man, glaube ich, was anfangen. Mit diesen Stellungnahmen von Marx und Adorno hoffe ich schon, auf eine Frage zum Teil jedenfalls geantwortet zu haben, die mich erreicht hat per E-Mail, die ich hier gerade noch mal vorlese und die eben auch den Stellenwert der Kulturindustrie im Vergleich mit diesem Problem ist die Kunstware thematisiert. Ich zitiere eine E-Mail an mich. Was ich mich in diesem Zusammenhang fragte und frage, ist, ob man sich nicht selbst in den Rücken fällt, wenn man der Kultur- und Kunstsphäre die Warenförmigkeit abspricht. Denn letztlich wäre damit doch eines der wichtigsten Argumente der Kulturindustrie-These, dass alle Kultur zur Ware wäre, dass Kulturprodukte im Sinne des Tauschwerts konsumiert werden, nicht aber ästhetisch erfahren werden, im Sinne des Gebrauchswerts aus den Angeln gehoben. Die Kulturindustrie-These müsste, nimmt man einen Ausschluss der Kunstobjekte aus der Warenförmigkeit an, dann so formuliert werden, dass nur die Massenprodukte Waren gleichkämen. Allerdings wäre meiner Ansicht nach dann ein Stachel der Kulturindustrie-These gezogen. Die Kritik richtete sich dann nicht mehr ebenso gegen die bürgerliche Hochkultur, sondern nur noch gegen die Massenkultur. Damit würde die These tatsächlich einen sehr elitären Charakter erhalten. Also hier wird angesprochen eben Adornos Kritik an der Kulturindustrie, die er ja tatsächlich nun auch auf ihren wahren Charakter zurückführt. Lässt sich, so wird weiter gefragt, auch wenn man die Warenförmigkeit des Kunstwerks ausschließt, noch ein Zusammenhang zur Kulturindustrie denken? Wo wäre dann dort das Kunstwerk zu verorten? Das ist ja eine komplexe Frage und die sozusagen nochmal diesen Differenzierungsversuch aufruft und ihn notwendig macht, auch in der Ausführung gegenüber eben dem, was wir hier bei Warhol als Sujet ja schon gesehen haben. Die Werbung ist ja ein großer Teil der Kulturindustrie, mit dem sich dann Künstler auseinandersetzen. Und da ist eben die Frage, in welcher Weise. Das ist ja immer noch eine sehr strittige und kontrovers diskutierte Frage, wie eben dieses Verhältnis der Kunstzeit in den 60er Jahren zu dieser Kulturindustrie eigentlich zu denken ist. Meine vorläufige Antwort wäre jetzt mal so, dass Kunst elitär ist und eine Differenz zur Kulturindustrie und ihren Produkten zu denken ist, das wäre nach Adorno wie nach Marx eigentlich nicht abweisbar, dass also dieser elitäre Status der Kunst als sozusagen Herrschaftsinstrument traditionell, das also sozusagen ein Medium der herrschenden Klasse ist, auch wenn es sich dann versucht umzudefinieren und kritisch zu sein. Das kann man, glaube ich, nicht abweisen als Gedanken und auch eben nicht die Differenz der Kulturindustrie, die eben eine Industrie für die Masse ist, also nicht der Masse, also etwas, was aus der Masse kommt, sondern eben industriell produziert ist für die Masse. Also das stellt den Warencharakter natürlich völlig in den Vordergrund und da muss man auch nochmal Adornos Argument hinzunehmen, das wir vielleicht nicht genügend im Kopf haben, dass die Kulturindustrie ja nicht nur Filme, Magazine, Werbeillustrationen und so weiter meint, sondern vor allem auch sozusagen die Hardware der großen Industrien, also zum Beispiel die Geräteindustrie oder die chemische Industrie, also die Industrien, die diese Geräte und Abspielgeräte produziert und die sozusagen dann die Bilder und die Filme braucht, um sich als Industrie, um eben Gewinn zu machen. Also das beschreibt Adorno auch sehr genau, dass eigentlich die Filme selbst, sozusagen Hollywood, eigentlich nur ein Anhängsel dieser großen Industrie ist, also dieser Hardware und eigentlich nur gebraucht wird, damit sich diese Industrien auch rentieren. Also das ist auch der wörtliche Sinn von Industrie, der in diesem Wort Kulturindustrie drinsteckt mit. Aber weiter zum Problem jetzt dieser Kontrastierung von Kunst- und Kulturindustrie, die natürlich ein Problem impliziert, also in dieser scharfen Trennung. Also, Kunst ist nicht einfach, also das wäre jetzt der Versuch, diese Frage nach der nach der scharfen Trennung zu beantworten. Kunst ist nicht einfach als Wahrheit der kulturindustriellen Warenproduktion entgegengesetzt, denn sie fällt, genauso wie prinzipiell auch Produkte der Kulturindustrie, unter den Begriff der Ideologieproduktion. Also man muss hier den Ideologiebegriff und den Warenbegriff auseinanderhalten. Als ideologischer Widerschein der gesellschaftlichen Basis spiegelt die Kunst den Charakter der Ware und insofern deren Fetischcharakter. Das war ja mein Vorschlag. Sie kann dies aber nur, und hier folge ich Adorno, im Modus der Immanenz, also im Modus einer sich selbst, also auf die eigene ideologische Natur zurückverweisenden Bewegung, also in dieser Selbstkritik der Kunst, die eben in einem Modus, in einem Begriffsverständnis von Reflexion, wie es bei Isabel Graf und vielen anderen Autoren verwendet wird, nicht artikuliert wird. Es geht nie um den kunsthistorischen Zusammenhang, in den jetzt Brotas eingebettet würde oder so, sondern es geht eben immer um diese direkte Antwort oder diese direkte Konstatierung, ich mache Waren, ich will meine Kunst verkaufen, ich möchte natürlich auch etwas verdienen, sozusagen als pseudokritische Geste. Ja, also ich meine dagegen, und das ist der Unterschied eben zu diesen klassischen Positionen, dass die Kunst eben auf ihre eigene ideologische Natur zurückverweist, also etwa im Sinne jetzt der schon ausgeführten Argumentation, die ich versucht habe bei der historischen Avantgarde. Das ging allerdings sehr schnell am Ende der letzten Vorlesung, wo ich davon gesprochen habe, wie ich nun diese klassische Moderne gedeutet habe, nämlich als eine Art Wiederaufführung des Disenio. Also die Disenio-Theorie aus der frühen Neuzeit ist Ihnen wohl geläufig. Also der Disenio, die Zeichnung als Materialisierung einer Idee, einer absoluten Idee, die transportiert wird und insofern der metaphysische Kern der Malerei, in dem Empirisches und Überempirisches verschmilzt, also eigentlich einer Antinomie ausgesetzt wird im Sinne einer solchen unmöglichen Symbiose aus dem Partikularen und dem Absoluten. Ich denke, dass man diese klassische Moderne verstehen kann, ihre Techniken verstehen kann als eine Wiederaufrichtung des Disenio, also einer metaphysischen Natur der Kunst. Insofern die Künstlerfigur und ihre Praxis, also die Malerei als Auftragen von Farbe in Form von Flecken, also dieser handwerkliche Prozess, der hier sichtbar geblieben ist, dieser wird in einer ornamentalen Struktur des Bildes wahrnehmbar gemacht, sodass die Betrachter eben diese Handschrift des Künstlers, also diese Ausdrucksgebärde des Künstlers aufnehmen und damit also die Ideologie des Künstlergenies und seine absolute Praxis, die also Natur und Gesellschaft synthetisiert, abholen, wahrnehmen. Und gleichzeitig ist damit natürlich auch eine Reflexion verbunden, also eine Zerlegung, eine analytische Position zu diesem klassischen Tableau, weil wir ja jetzt nicht mehr eine Vertreibung der Farbe haben, also eine glatte, eine Glättung des Farbauftrags, der in der Gegenstandswelt verschwindet, quasi im Schein verschwindet, sondern dieser Farbauftrag wird eben als materieller Farbauftrag stehen gelassen, und sodass wir einen Schein der Scheinlosigkeit, so habe ich es genannt, mit Adorno hier vor uns haben, also diese Konstrukthaftigkeit gleichzeitig eben mit dieser Fetischisierung der künstlerischen Praxis, also dieser Ausdrucksgebärde, da ist. Gebrochen wird meines, also das wäre für mich Ideologiekritik, ist ein bisschen schwierig, ich habe das in dem ikonoklastischen Bild ausgeführt, also so verstehe ich das kritische oder reflexive Moment in dieser Immanenz der Kunst, in dieser Selbstkritik der Kunst, die sich als Herrschaftsinstrument, die sich als metaphysische Ideologie sozusagen kritisiert, hier aber auch eben wieder zu einer Klassik findet, die dann im Folgenden wiederum in Frage gestellt wird, also spätestens bei Mondrian, der nun diese Faktur, dieses Handschriftliche, dieses Ausdrucksmoment, in dem das romantische Genie gewissermaßen sich zu erkennen gibt und lesbar macht, diese Handschriftlichkeit zurücknimmt, was ja dann noch in den 20er Jahren noch viel radikaler wird. Aber ich würde eben in diese Linie der Brechung des Gestischen, der Brechung des Künstlers als Fetisch, ne, diese Ikonisierung der Künstlerfigur, in diese Geschichte würde ich eben auch Brotas, Warhol und noch Kuhns einbetten, die natürlich jetzt in einem ganz anderen massenmedialen Zusammenhang auch arbeiten, wo der Künstler tatsächlich so eben mit den Star-Ikonen aus der Kulturindustrie gewissermaßen konkurriert und diese Mythisierung, diese Fetischisierung der Künstlerfigur unübersehbar geworden ist und hier eben durchaus eben kunstimmanent von Kuhns gebrochen wird, ironisch gebrochen wird, der sich hier als Held eines unbekannten Films mit seiner Ehefrau Cicciolina darstellt auf einem fiktiven Werbeplakat für einen Kinofilm. Also in dieser Linie, um es nochmal zu sagen, sehe ich eben auch diese angebliche Identifizierung mit dem Galeristen oder auch bei anderen Posituren, die Jeff Koons einnimmt, wenn er also so sich als der smarte Geschäftsmann darstellt, dann ist das alles noch für mich in der Linie von Mondrian und Folgenden, die eben diese Künstlerhandschrift, ne, als Ausdrucksgebärde zurückweisen und anonymisieren und eben kontaminiert zeigen mit der mechanistischen, mit der industriellen Produktion von Persönlichkeit. Wenn man also die Kunst als Ware erklärt und ihre Reflexionsarbeit darauf zurückführt, dass sie sich selbst als Ware enthüllt, so wie Isabel Graf argumentiert hat, begibt man sich gänzlich eines immanent kunsthistorischen Geschichtszusammenhangs, in dessen Rahmen ein, wie ich es genannt habe, künstlerischer Ikonoklasmus stattfindet. Stattdessen wird ein ideeller Ikonoklasmus angelegt, das heißt, die Kunst wird in der Perspektive ihrer wissenschaftlichen Behandlung unmittelbar entgrenzt in die Sphäre der materiellen Produktion. Also nicht nur, wie wir sehen werden, im Folgenden im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Behandlung, also durch die Kunstgeschichte, die eben die Phänomene immer sozusagen auf den Kontext abbildet und aus diesem Kontext den Sinn meint abzuleiten, sondern, wie wir sehen werden, auch von den Künstlern selbst in ihren Theorien. Diese Perspektive, nun komme ich zu einem zweiten Teil, diese Perspektive, die wir gerade im Aktuellen sehr stark vertreten finden, ist, meine ich, nur die Umkehrung der Avantgarde-Perspektive, die ebenfalls eine undialektische Gleichsetzung von Kunst und Lebenspraxis voraussetzte, nur dass sie diese Lebenspraxis als eine reformierte oder revolutionierte verstand. In der Nachfolge Courbets ist die Idee, mit einer befreiten Kunst könne eine befreite Gesellschaft hervorgebracht werden, zu einem Grundprogramm des Modernismus gemacht worden, von dem sich die Postmoderne mit der besagten scheinbar rationalen Einsicht verabschiedet, dass man dem Kapitalismus nicht entkommen könne. Wo heute mit zum Teil zynischem Pseudokritizismus der wahren Charakter der Kunst ausgerufen wird, ihr Tauschwert nobilitiert und somit Entfremdung bejubelt wird, also auch gerade in der Verkehrung von Warenästhetik zur Kunst ist es ja sehr aktuell, unterläuft der avantgardistischen Konzeption der Irrtum, also analog dazu, Kunst könne in die materielle Produktion einer sozialistischen Gesellschaft transformiert werden. Das ist eine Position, die ich Ihnen später noch an Tarabukin ganz besonders deutlich machen möchte, einem russischen Kunsttheoretiker. Dagegen, ich erinnere nochmal an Adorno, hat die ästhetische Theorie durch das Festhalten des Autonomiebegriffs und des Scheincharakters der Kunst, also das sind zwei ganz wichtige Begriffe, die eben mit diesen Positionen nicht konform gehen, eine andere dialektische Position angeboten, die auch die Zäsur zwischen Modernismus und Postmodernismus in Frage zu stellen erlaubt, eben als sozusagen komplementäre Ausformungen einer einzigen irrtümlichen, weil eindimensionalen Perspektive. Wir wenden uns heute nochmals der modernistischen Ästhetik und ihrem Kern zu, die schon Thema war im Zusammenhang mit der Kommentierung von Timothy Clarks Buch Farewell to an Idea, das ebenso wie Isabel Graf und der heutige Mainstream, würde ich sagen, in Philosophie, also gerade Rancière, und Kunstgeschichte die Utopie verabschiedet, also den Traum von einer gesellschaftskritischen Kunst für obsolet erklärt. Allerdings ist der Unterschied zwischen Clark und Graf immerhin der, dass jetzt dieser Wert der Kunst, den Isabel Graf ja geradezu bejubelt, dass das bei Clark dann doch mit dem Eingeständnis des wahren Charakters oder eben sozusagen dem Verlust dieser politischen Vision dann doch eine Art von nostalgischer Bitterkeit verbunden ist. Also er spricht ja auch vom bösen Traum der Moderne, ne? Also in Bezug auf die dekorative, also diese kommerzielle Auswertung von Pollocks Drip Painting etwa als Kulisse für Modeaufnahmen. Also das wäre sozusagen die falsche Realisierung des modernistischen Traums von der Reformierung der Gesellschaft oder der Totalisierung des Ästhetischen im Sinne einer anderen Gesellschaft, weil dieser Traum gewissermaßen nur eben in der Form einer kapitalistischen Ästhetisierung, also via Werbeästhetik, wahr geworden ist. Also Clark ist ja ist ja jemand, der selber Mitglied der Situationistischen Internationale war, also in den Jahren 68 bis 72, glaube ich, bestanden hat, also mit einer anarchistischen Position verbunden war, die man vor allem darin erkennt, dass sie eben daran glaubt, Kunst in die Lebenswelt tragen zu können, also im Alltag sozusagen einen anderen Alltag leben zu können als Kunst. Also das ist ja in den Filmen und eben in den sozialen Experimenten, die da gelaufen sind, versucht worden. Und da wird eigentlich etwas fortgesetzt, was wir jetzt gleich auch als einen Moment der russischen Avantgarde kennenlernen werden. Und von dieser Position aus argumentiert Clark eigentlich immer sehr sympathetisch, also sehr einfühlend oder im Grunde eben diesem Modell nachtrauernd, sozusagen. Also er hängt eigentlich an dieser Idee, dass man das ernst nehmen muss, dass also Kunst eben Leben werden kann, ein besseres Leben werden kann oder für ein besseres Leben sorgen kann. Das hat aber auch ganz bestimmte Unschärfen der Argumentation zur Folge, wie wir sehen werden. Also in seinem Buch, dem entnehme ich diese Fotografien, sind zwei Kapitel, die aufeinander folgen, drin, eins über Picasso und das andere über Lissitzky und Malevich. Und diesen Kapiteln ist jeweils eben eine solche Fotografie vorangestellt. Sie sehen auf der einen Seite Bilder von Picasso, also aus der hochanalytischen Phase, die er hier aufgestellt hat in Sorgue. Und auf der anderen Seite ein Propagandaplakat von Lissitzky nach der Oktoberrevolution, also zu Beginn eben dieser Formierung einer konstruktivistischen Avantgarde, die versucht hat, sich eben zu positionieren zu dieser Sowjetmacht. Was ist nun gemeint mit diesen beiden Fotografien? Clark spitzt hier diese beiden Positionen zu als die beiden Pole des Modernismus, so sagt er. Also das sind für ihn die beiden Höhepunkte sozusagen, aber auch eben die beiden Pole eben des Spannungsfeldes, das den Modernismus ausmacht. Auf der einen Seite findet sich eben, wie er schreibt, Privatheit, Rätselcharakter, Autonomie und auf der anderen Seite der zur Realität gewordene Traum, der Agitprop, ne? Also die Kunst, die sich nun in die politische Propaganda verwandelt und dazu also auch eben das Vokabular benutzt, das der Kubismus geschaffen hat mit seiner Fragmentierung des Sujets in einzelne geometrische Facetten. Also auch Clark ist der Meinung, wie eigentlich, also das ist eigentlich ein allgemein geteilter Glaube oder eine Annahme, die ich auch teilen würde, dass der Kubismus tatsächlich eine Nomenklatur, einen Code geschaffen hat, mit dem eigentlich alle ernstzunehmende Kunst danach umgegangen ist. Also eine Bildsprache, von der man ausgegangen ist dann in der Folge. Und auch die russische Avantgarde, auch wenn sie, wie wir noch sehen werden, in diesem Zeichencharakter, der nun wieder auf Lesbarkeit setzt und Verständlichkeit und die Masse ansprechen will und eben nicht ein elitäres bürgerliches Publikum, dann doch wieder eine Rücknahme des kubistischen Experiments impliziert durch diese Ausbildung ja geradezu eines Sprachcharakters des Bildes, das auch durch die Typografie ganz stark lebt. Wohl eine sehr deutliche Aussage, dass also aufgerufen wird zur Produktion, zur Vermehrung der Produktion, zur Intensivierung der Produktion. Ich habe es jetzt nicht, keine wörtliche Übersetzung. Ja. Ich fange mit Picasso an, um Ihnen diese Position jetzt, diese eine Position des Modernismus nochmal nach Clark ein wenig zu schildern. Für Clark ist nun wichtig, und hier grenzt er sich von den klassischen Lektüren etwa von Rubin ab, den er länglich zitiert in seiner Beschreibung von Majoli. Hier grenzt er sich ab in Bezug auf die Aussage, die positive Aussage etwa von William Rubin, also einer der wichtigsten modernistischen Modernismuskritiker, also der wirklich sehr, sehr solide Analysen auch geliefert hat. Aber Clark schränkt nun sein Lob ein, weil er meint, Rubin würde nun diese Fragmentierungsarbeit, also diese Reduktion des Bildes auf einzelne Elemente wie Linie, Schattierung, Fläche, Pinselstrich, also diese ganzen hier separat auftretenden bildnerischen Elemente, die in einem klassischen Gemälde und auch noch in der Kunst des späten 19. Jahrhunderts sich doch zusammenschließen, um ein Sujet, den Ausblick auf Welt zu ermöglichen. Also dieses Auftreten, dieses isolierte Auftreten von zeichenförmigen Elementen wird bei Rubin nun geschildert als Autonomisierung, also als Selbstausstellung dieser Elemente, die also nun in ihrem autonomen Charakter nun bestätigt werden. Und an dieser Stelle hakt Clark ein und sagt, das stimmt doch nicht, denn die Illusion bleibt ja bestehen. Es werde ja weiterhin eine Illusion geschaffen, nur dass sie eben nicht funktioniert. Also dass sie eben zersplittert ist, ihre eigene Dysfunktion sozusagen ausstellt in einem ganz komplexen System aus Verschiebungen, Verdichtungen, Kontrastierungen. Also wichtig ist ja bei dieser Stufe, bei dieser hochanalytischen Stufe des Kubismus, dass hier so zwei Systeme eigentlich gebildet werden. Man hat einmal eben dieses abstrakte System aus Facetten, aus Hell-Dunkel-Stufungen, aus Linien, aus Flächen, aus Diagonalen, aus Vertikalen, Horizontalen, das Raster gewissermaßen. Auf der anderen Seite hat man aber eben noch Erinnerungen an das Sujet, also eine Frau mit Mandoline, die nun in dieser pyramidalen Komposition zu erahnen ist, die aber auch, wo aber auch bestimmte Details reell darauf hinweisen, also bestimmte Körperteile, also wie eine Hand kann man hier sehen, rechts oben, die also signalhaft nun und losgelöst von irgendeiner anatomischen Richtigkeit nun auf solche Körperteile hinweisen, also sie denotieren. Also das ist ja eine andere Repräsentationsebene als eben diese formalen Werte. Also das wird alles auseinandergelegt und Clark ist es nun wichtig, diese Stufe der Abstraktion, dieser kubistischen Abstraktion nun abzugrenzen von einer früheren, die er mit diesen Bildern 1908-09 gegeben sieht, also vom frühen Kubismus, wo Picasso nun eine Art von, wie nennt er das, basalem Materialismus, also zu seiner Art von basalem Materialismus vorgestoßen sei, einer Art Desillusion über die bildliche Repräsentation, die dieselbe nur noch als kontingente Ansammlung von formalen Zeichen und Kniffen zur illusionistischen zur Herstellung illusionistischer Wirkung versteht. Also unter dieser Kontingenz versteht Clark hier, soweit ich ihn richtig verstanden habe, eben diese Redundanz der Formen, also hier diese Figur der Dryade und diese Köpfe sind ja aufgebaut aus nur ganz wenigen modularen Elementen, also hier bei dem Männerkopf zum Beispiel dieser Halbkreis, dieses Halbkreissegment, ne, das also die Schultern, den Schatten unter der Nase, die Augen, aber auch das Volumen der Stirn und so weiter bildet. Ne? Also der Aufbau des Körpers und des Volumens, also aus schematischen Elementen, was bei Picasso ja auch mit der Rezeption afrikanischer Masken und solcher primitiver, in Anführungszeichen, Figuren einhergeht, auch einhergeht mit der Rezeption von Henri Rousseau, worauf Clark verweist, mit der Absicht, Picasso etwas von dieser formalistischen Genealogie abzuziehen, die man ja dann zu Cézanne eher ziehen würde. Ne? Also da führt er eher Rousseau ein, um zu sagen, dass Picasso es doch um diese Funktion der Repräsentation, also um das Erzählen, um die Möglichkeit des Bildes zu tun ist, also solche Märchen zu erzählen, wie es hier Rousseau tut, dass er aber gleichzeitig in einer Art sarkastischem Witz nun die Absurdität dieses Unterfangens nun erzählen und darstellen zu wollen, gleichzeitig zum Ausdruck bringt in diesen monomanischen und reduzierten, die einzelnen Elemente permanent wiederholenden Konstruktionsstil. Dagegen grenzt er also jetzt das neue Idiom von 1910-11 ab. Das ist ja auch nicht zu übersehen, dass hier eine neue Stufe erreicht ist. Hier sei er also von diesem frühen, ganz elementaren, radikalen Modus abgegangen und hätte sozusagen wieder eine Art von Wiederverzauberung oder einer virtuosen Rückkehr zum Repräsentativen geleistet, also in diesem unendlich ausdifferenzierten Spiel mit der repräsentativen Natur des Tableaus. Also es wird hier also alles Mögliche hineingestopft, von der Schrift über eben die grafische Zeichnung bis zum Hell-Dunkel und also diese ganzen dieses Vollstopfen des Bildes im Sinne also einer Schatzbildung, die eine Nomenklatur oder eine Bestandsaufnahme der Mittel leistet, mit denen das Bild traditionell Illusion erzeugt hat. Das ist hier die neue Stufe, also dieses Abgehen von einem reduzierten Sujet, wobei dann entscheidend ist für Clark die geisterhafte Existenz der Person hinter diesen ganzen Charaden, ne, hinter diesen ganzen komplexen Spiel, Charaden, dieses Geisterhafte und dieses Tragische und Verhängnisvolle, also das betont er immer in etwas literarischen Formulierungen, ohne das jetzt begrifflich zu fassen. Also worauf er, wenn ich das richtig verstehe, hinaus will, ist, dass Picasso eben an diesem repräsentativen Modus des Bildes festhält und ihn eben entleert und in dieser Entleerung sozusagen eine Art sarkastischen Nihilismus feiert, der Kontingenz beschwört, genau wie Davids Marat-Bild ja in diesem oberen freien Bildfeld, also auf diese kontingente Natur des Bildwerks bezogen wird von ihm. Ich habe ihn hier, mal sehen, ob man hier was sieht, noch ein bisschen, nee, das ist doch zu schlecht, ich habe das selber aufgenommen in München, aber vielleicht können Sie die Struktur dieses 1911 eingeführten Rasters hier mal ganz gut sehen, diese T-Form, ne? Und das Tüpfeln und die, also diese verschiedenen Methoden, die hier also als losgelöste Elemente eines altmeisterlichen Malens, Repräsentierens hier zusammen verdichtet werden und eben das Ende der Repräsentation verkünden. Ja. Ich würde es so zusammenfassen, dass Clark eben in einer nostalgischen Beschwörung, also dass das Clark Picassos Leistung in der nostalgischen Beschwörung des Repräsentationsapparats und seiner Kontingenz, dass er in dieser Beschwörung so ein bisschen stecken bleibt, denn er konzidiert eben nicht, wie das eigentlich mit Greenberg und Adorno zu machen wäre, er konzidiert nicht eine kritische Selbstanalyse des Mediums. Er kommt zum Beispiel nicht zu sprechen darauf, dass mit diesem Rastermotiv, wie man es ja jetzt hier schön sieht, dass damit ja eine Materialisierung des Rahmens, also der Bildgrenze im Bild geleistet wird, dass also die Dimensionen des Bildträgers, ne, vertikale und horizontale, dass die eben zum Sujet werden und dass damit eine Spannung erzeugt wird zwischen eben dieser Erscheinung des Rahmens im Bild als der Materialität des Bildes, die hier Form wird, und eben dem Sujet, also dem Dargestellten, das also in Diagonalen, in diesen kleinen zeichenhaften Details und so weiter, da auch aufgerufen wird. Also es findet eine Überkreuzung statt zwischen Formen, die das Bild als Materialität verkörpern, also dieses Raster, und Bildelementen, die eben noch auf die Darstellungsebene, also auf den Raum, auf die Gestalt verweisen, also einen Darstellungswert haben. Also darin besteht für mich eben die analytische, die selbstreflexive Arbeit Picassos, die doch ein System ist und die meines Erachtens eben doch weitergeht als in einer Stillstellung des Endes der Repräsentation, wie ich das bei Clark sehe. Ich komme zu Lissitzky. Lissitzky habe nun nicht eben die Verneinung, sondern die Bejahung der Repräsentation mithilfe eines entfernt kubistischen Vokabulars sich vorgenommen, und zwar mit Hilfe einer plakativen Verflächigung der Formen und eben ihrer zeichenförmigen Aufladung. Also das ist auch eine ganz klare Aussage, die dieses Bild hat. Ich habe jetzt nur die englischen Titel, Beat the Whites with the Red Wedge, also die Weißen, das sind die weißen Truppen, also die weißen Militärs, die Gegnerpartei zu den Bolschewiki. Es gab ja einen Bürgerkrieg 1918 bis 1922, und also die Roten gegen die Weißen, das sind die Bolschewiki eben gegen die konservativeren Gruppierungen, ne, in Russland, und Lissitzky stellt sich hier auf die Seite der Sowjets, indem er diesen Keil in diese weiße Partei treibt. Sie sehen, dass also das Plakat natürlich ein wesentliches Medium dieser Agitprop-Kunst ist. Lissitzky schreibt nun auch ganz im Sinne dieser Kunst wird Leben, Ideologie der Avantgarde. Ich habe es leider in Englisch. Our lives are now being built on a new communist foundation. And this for all nations on earth. On such foundation, thanks to the Proons, monolithic communist towns will be built in which the inhabitants of the whole world will live. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich die Proons woanders habe. Ja, das sind die bekannten Entwürfe von Lissitzky, der ja Architektur studiert hat, übrigens in Darmstadt, wie Sie vielleicht wissen, also dorthin geschickt wurde, weil er als Jude ihm nicht erlaubt war, in Russland selbst zu studieren. Und der sein Architekturstudium, sozusagen seine Architekturexpertentum auch einfließen lässt in seine Malerei und Grafik und eben diese Städte für die kommunistische Gesellschaft hier meint. Proun heißt Projekt für die Behauptung des Neuen, also es ist diese künstlerische Antizipation einer neuen sozialistischen Gesellschaft, die sich hier ein Gefäß geben will. Man kann, und Clark macht das in extenso, diese künstlerische Form ableiten vom Suprematismus eines Malevich, dessen Schüler Lissitzky war, und man kann es deuten als eine Entfaltung des Suprematismus, den ich Ihnen hier auch nochmal der Vollständigkeit vorführe, in die dritte Dimension. Sie sehen, dass er hier mit dieser Entwicklung in den Raum arbeitet, die bei Malevich sich zwar ankündigt durch dieses klare Verhältnis der Formen auf einem weißen Hintergrund, das ist ja auch eine Ablösung vom Hintergrund, die wir im Kubismus nicht haben. Das würde ich auch sagen, ist das retrospektive oder konservative Element dieser Malerei, die eben nicht diesen Hintergrund gestaltet, diese Relation von Figur auf Grund angreift, sondern eben in diesen Formen doch so eine symbolische Aussage macht. Suprematismus heißt ja das Höchste oder das höchste Wesen. Malevich hat ein Buch geschrieben über die gegenstandslose Welt, wie er das nennt, und da soll eben die gegenstandslose Kunst ein Symbol oder eine Antizipation sein für eine Gesellschaft, die eben alle gegebenen Hierarchien überwindet und der reinen Empfindung nun angehört. Mit dieser Aufwertung der reinen Empfindung gegenüber der Institution oder den Regeln oder so, merken Sie ja, oder anhand dieser Formulierung merken Sie, dass Malevich natürlich nicht sozialistisch oder kommunistisch argumentiert, sondern auch eher anarchistisch, also der künstlerischen Freiheit hier eine ganz oberste und primäre Bedeutung zumisst für die Gestaltung der neuen Gesellschaft. Ganz ähnlich wie Kandinsky das tut in seinem Buch Das Geistige über die Kunst, also der Künstler als Prophet einer neuen Welt, die also nicht mehr dem Utilitarismus, dem schnöden Mammon dient. Das ist eigentlich nicht so weit weg von Malevich auch. Aber jetzt gehe ich nochmal zurück, denn ich habe Ihnen hier Verschiedenes nicht gezeigt. Ich habe Ihnen noch nicht gezeigt, diesen Vergleich, den Clark hier anbringt in seinem Buch und mit dem er nochmal erinnert an seine Modernismus-Geschichtsschreibung, die ja beginnt beim toten Marat oder bei Jacques-Louis David. Also er vergleicht nun diese politische Kunst von Lissitzky mit einer Grafik von David, wo es um einen scherzhaften Angriff der französischen Soldaten auf die Engländer geht. Also die sitzen da oben auf dem Triumphbogen und haben sich die Hosen ausgezogen, um da dann auf diese ankommenden Engländer, Sie wissen schon, was dann die dann tun. Ja, also er sieht hier in, durchaus eben David als den politisch für die Revolution engagierten Künstler im Vergleich mit Lissitzky, der nun sein Vokabular für die proletarische Revolution nun versucht einzusetzen. Ja, hier zur, bloß mal zur Orientierung ein paar Daten zur Geschichte, die Ihnen deutlich machen, dass diese russische Revolution ja in zwei Phasen stattgefunden hat. Also zunächst einmal eben mit die Absetzung des Zars und die bürgerlich-demokratische Revolution stattgefunden hat. Und man dann erst, nachdem es eben ein Kuddelmuddel, eine Schwierigkeit dieser beiden Institutionen, Duma und Sowjet, gegeben hat, hat es dann eben eine Übernahme der Macht durch die Bolschewiki gegeben im Oktober und wurde die Sozialistische Sowjetrepublik ausgerufen und 22 dann nach dem Bürgerkrieg die Sowjetunion ausgerufen. Auch ein Literaturhinweis hier nochmal überhaupt zu dieser ganzen Debatte heute, die ich ja nur antippen kann, was die Avantgarde in Russland betrifft. Das ist eine Ausstellung in der Schirn gewesen, eine ganz umfassende Ausstellung, die nach 1989 sozusagen auch die Materialien und die Autoren nutzen konnte, die dann da frei geworden sind. Ja, darin empfehle ich Ihnen ganz besonders die Aufsätze von Hubertus Gassner und Christina Lodder, die zum Konstruktivismus sich äußern. Ich möchte nochmal ausführlicher auf Werkmeister eingehen und seine Kritik an Clark, die ich zum Teil teile, zum Teil aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Folie schon hatte, deshalb habe ich sie zur Sicherheit nochmal reingetan. Es geht mir aber jetzt nicht um eines von diesen Hauptwerken, sondern um seine Rezension zu Clark, die ich Ihnen ja in der Literaturliste angegeben hatte. Nur, dass Sie sehen, dass Werkmeister, der heute wieder in Berlin lebt, also ein Autor ist, der zu den wenigen Kunsthistorikern gehört, eigentlich von der Mittelalterforschung kommend, der sich dann eben nach 68 mit Marx beschäftigt hat und auch aktuell eben mit politischen Bildstrategien sich auseinandersetzt, wie also dem 11. September. Sie werden sehen, dass er trotz dieser Auseinandersetzung mit Marx dann doch in einem ganz klassisch sozialhistorisch positivistischen Ansatz verharrt, den ich deshalb auch immer kritisiert habe. Aber gegenüber Clark werden aus dieser Position heraus doch auch wichtige Korrekturen denkbar. Deshalb möchte ich das mal vortragen, was er hier zu Clark sagt. Er hält nämlich fest, dass anders als Clark das denkt, meint Werkmeister zumindest, dass es eben nur in der russischen Avantgarde eine Zeit gegeben hat, wo es tatsächlich einen Zusammenhang gegeben hat zwischen Avantgarde-Kunst und Politik, linker Politik. The only time modern art entered into a political, not merely ideological engagement with the left, it had its revolutionary claims subjected to a test that ended with its political delegitimization. This was the historic outcome of its short-lived sanctioning by the Bolshevik government in 1918-23. It is the fundamental contradiction of Soviet art history that after the October Revolution, state-directed artistic culture drew only minimally on traditions of 19th century socialist art beholden to working-class themes and audiences. Instead, it was dominated by artists of the modern persuasion at its most extreme. Their ascendancy during the first 5 years of Soviet power was a pragmatic process of political institutionalization. It was carried forward by a handful of strong-willed artistic individuals, de facto leaders in the minority modern art, would of the in modern art world of the pre-war years. But even though these artists went as far as conceding a potential dissolution of all artistic culture into a Bolshevik lifestyle, Lenin and Trotsky judged them to be ideologically dysfunctional. It took a decade of protracted struggles to divest them of their self-assumed political prerogatives. They were reduced to serving Soviet foreign cultural propaganda in Western Europe. However, once realism was finally reasserted as the dominant style of Soviet painting at the start of the first five-year plan, it had largely ceased to represent a working-class culture. It became a contrived and controlled propaganda device for a cultural policy of repression. Also das ist jetzt in Kürze die Sicht von Werkmeister auf dieses kurze Kapitel einer politisch legitimierten Kunst, die eben vorangetrieben, so sein Argument, ja von einzelnen Individuen, also mehr ein Fall dieser Durchsetzungskraft Einzelner, die eben ihre radikal avantgardistische Kunst nun durchgesetzt haben, eine Zeit lang als eben dem Staat, dem Sowjetstaat dienende, was aber eben nur kurze Zeit dauerte, weil eben Lenin und Trotzki hier dann erkannt haben, dass sie damit die Massen nicht erreichen und bekanntlich dann eben in einem langen Prozess, der eigentlich wirklich erst seinen Durchbruch dann in den 30er Jahren hat, dann den sozialistischen Realismus ausgerufen. Dann ist der sozialistische Realismus nun zum orthodoxen Stil der Sowjetunion geworden. Und Werkmeister klassifiziert diesen dann eben nicht mehr als Left-Wing, also nicht mehr wirklich einer Utopie, einer linken Politik zugeordnet, sondern er sieht hier lediglich eine Kulturpolitik der Repression, die dann in den 30er Jahren, ja, könnte man daraus schließen, ja auch anfängt im Dritten Reich dann stark zu werden. Ne? Also dieses Setzen auf eine monumentale, realistische Kunst, die eben die Interessen des Staats verherrlicht. Das ist ja so eine beliebte, allerdings auch etwas oder sehr schiefe Parallelisierung eben dieser stalinistischen Kunst mit der von Hitler. Da scheint also Werkmeister jetzt auch nicht ganz weit weg zu sein von diesem Vergleich. Er erinnert an den Begriff, also an den saint-simonistischen Hintergrund. Saint-Simon ist ein Frühsozialist, der diesen Begriff der Avantgarde als Elite der Gesellschaft eingeführt hat und diesen Begriff darauf zurückführte, dass die Künstler eben Elite sind, Avantgarde sind, insofern sie eben die Gesellschaft aufbauen, ihren Aufbau leiten. Also das ist hier schon eben eine romantische Utopie der Kunstleben-Einheit. Sie stößt bald, so Werkmeister, an die Einsicht, dass es der Kunst um die Kritik der Institutionen und der gesellschaftlichen Eliten zu tun sein muss. Werkmeister sieht aber hier in diesem institutionskritischen der Kunst oder überhaupt an der machtkritischen, also an der Sicht auf die Machtkritik der Kunst, da sieht er eine Missdeutung, denn er sagt, dass dieser Charakter des Dissensuellen, also dieses Selbstverständnis der Avantgarde, dass sie kritisch gegenüber den herrschenden Machtverhältnissen sei, das sei ein bloß ideologisches Manöver demokratischer Gesellschaften seit der Aufklärung, die sozusagen die Kritik an ihr in Form der Kunst institutionalisiert hätten. Also damit trifft er sicherlich einen großen Teil von Mainstream-Kunst, wie wir sie ja schon in Kassel so ein bisschen angefangen haben zu betrachten. Also eine bloß pseudohafte Gesellschaftskritik. Er trifft aber meines Erachtens eben nicht das, was wir hier auch angucken wollen, nämlich die große Kunst, die also diesen Wahrheitsanspruch nun versucht in ihrer Selbstkritik zu leisten. Werkmeister argumentiert im Sinne dieses bourgeoisen Selbstverständnisses der Künstler als Dissidenten sich die russischen Künstler zur Revolution verhalten hätten, dass sie sich also quasi als Minderheit selbst erhöht hätten und selbst also eine politische Legitimation verschafft hätten. Diese Zuschreibung einer dissensuellen Position an die Künstler setzte zudem eine Alternative zwischen Demokratie und Kommunismus voraus. Künstler und Kunsthistoriker, die einer Entscheidung zwischen diesen Alternativen auswichen oder sozusagen diese nicht annehmen wollen, seien dann in den Anarchismus zurückgefallen, mit seinem utopischen Missachten aller politischen Institutionen. Diesen Rückfall in Anarchismus macht Werkmeister dann an Breton und Diego Rivera 1938 fest, die ein Manifest für eine freie revolutionäre Kunst formuliert haben. Also hier weggehen, abgehen von einer orthodoxen marxistischen, kommunistischen Sichtweise. Was auch begründet wird eben damit, dass seit 1936 die Moskauer Schauprozesse, also die stalinistische das Unwesen Stalins hier deutlich geworden sei. Vielleicht war aber auch eben für Breton, ich hatte das auch schon mal angedeutet, Breton, den Führer der Surrealisten, der eben in der kommunistischen Partei gewesen war, vielleicht war auch dieser vor allem verärgert wegen der Missachtung der künstlerischen Freiheit, ne, durch die kommunistischen Machthaber. Der Versuch, zwischen den Systemen nicht wählen zu müssen, mithilfe von einer anarchistischen Priorisierung des eigenen Egos sozusagen, das ist etwas, was Werkmeister nun problematisiert und was er dann doch eben auch als Reklame für die westliche Welt der Demokratie sieht, die sich auf das Ideal der Freiheit des Individuums beruft. An Clark kritisiert er eine ästhetisierende, von ideologischen Überzeugungen getragene Argumentation. Er kritisiert das Pathos der Antithetik von Modernismus kontra Moderne, wobei Moderne eben für Clark diese instrumentelle Vernunft sei. Er meint, dass Modernismus hier als Fetisch auftritt und eben in der Form eines mythischen Subjekts gehandhabt wird, das also selbst agiert. Und er meint, dass Geschichte als spezifische Determinante künstlerische Aktivität ignoriert würde. Es gäbe also kein Konzept einer historischen Kontinuität, sondern nur eben Episoden. Dabei kritisiert er die Nähe zu Adorno bei Clark, aber auch sieht aber durchaus auch die Differenzen zu Malevich und Elisitsky. Meint er, dass hier eben Malevich mit seiner Kunst, die noch nicht eben derart politisch instrumentalisiert sei, dass er hier Malevich überschätzt gegenüber Elisitsky und außerdem eben wichtige Künstler wie Wladimir Tatlin und Majakowski als einflussreichste Künstlerpolitiker ausklammert. Also demgegenüber wählt Clark eben Malevich, der eben ein Konglomerat aus Kommunismus, Suprematismus und Anarchismus hier auf seine Fahnen geschrieben hatte und für die Sowjets ja ideologisch verdächtig blieb und dann auch degradiert wurde. Also Clark würde ihn sozusagen stilisieren zum Don Quixote mit Elisitsky als Sancho Panza, der den Regierungsauftrag eher eben als sein Lehrer Malevich folgte und dabei die Ideale seines Lehrers verriet. Er moniert, dass sich Clark nicht den wahrhaft revolutionären Augenblicken der Avantgarde widmet, also Tatlins Monument der Dritten Internationale, das ich Ihnen hier zeige, und auch nicht dem Gedicht, das Majakowski gemacht hat, die 150 Millionen, das aufgeführt wurde auf den Bühnen der Stadt. Er meint also, dass Clark mit seinem formalistischen Fokus hier eben gerade die politische Kunst auslassen würde. Und bleibt dann aber, wie ich meine, mit diesen vielleicht berechtigten Einwänden dann doch etwas unscharf, denn auch Werkmeister stellt sich nicht, was er kritisiert an Clark ja, dass er nicht sozusagen die politische Ökonomie von Marx wirklich seiner Darstellung zugrunde legt, was er aber selbst auch nicht macht. Und er bekennt sich dann auch selbst eben dazu, dass die Alternative zwischen Kommunismus und Demokratie der Clark da noch trauernd sozusagen folgt, dass die längst entschieden sei zugunsten der Wiederentdeckung von Demokratie, die er für die Praxis sozialistischer Politik einsetzen will. Und von hier aus meint er, sei dann auch eine Geschichte der Moderne ohne Trauer zu schreiben. Sicherlich kann man nun Wladimir Tatlin mit seinem Denkmal der Dritten Internationale als politischeren Künstler als Malevich sehen, also mit diesem Denkmalentwurf, der nicht ausgeführt worden ist und der eben in dieser Spirale die dynamische Geschichte der sozialistischen Gesellschaft ausdrücken sollte und der also ein riesiges, der tatsächlich ein Gebäude dann liefern sollte, also das war gedacht tatsächlich als Architektur, in der dann bestimmte Funktionen untergebracht wurden, bis hin also auch zu Regierungsfunktionen untergebracht waren, kulturelle Funktionen untergebracht waren und das auch zum Teil eben bewegliche Teile haben sollte. Ja, ich gehe weiter zu Tarabukin und fasse nochmal das Problem zusammen, dass auch Werkmeister mit seiner Kritik an Clark nun nicht wirklich sich dem Problem des Verhältnisses von Kunst, ne, und gerade abstrakter Kunst und Gesellschaft im Sinne von neuer sozialistischer Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die sich als Alternative zur kapitalistischen versteht. Also dieses Verhältnis wird nicht wirklich durchdrungen, sondern es wird einfach gesagt, also der Tatlin hat sozusagen aktiv mehr, war mehr tätig oder konkreter tätig für die Sowjets als Malevich, ne? Aber deshalb wird sozusagen noch kein Weg gefunden, wie man die von der ästhetischen Struktur nun zu einer politischen Bedeutung kommt. Also da ist immer diese Unmittelbarkeit im Hintergrund oder wird immer angenommen, wie auch immer ideologisch verformt nun dieser unmittelbare Zusammenhang von Kunst und Gesellschaft gedacht wird. Also Werkmeister ist ja nicht geneigt, also er denkt nicht das Argument, dass Kunst nun als Kunst, also in ihrer immanenten Bewegung eine kritische, eine erkenntnishafte, eine Wahrheitsbedeutung haben könnte. Das ist nicht sein Argument, sondern er denkt Kunst eigentlich immer als gesellschaftliche Tätigkeit und als gesellschaftlich, also als ideologische Produktion und hat dann eben seine Beiträge auch zu Klee, und da habe ich das besonders kritisiert, also immer vor allem eben zurückgeführt, also er hat immer Karrieregeschichten geschrieben eigentlich zu den Künstlern, also geschaut, wie, in welchen Kontexten nun Künstler eben ihren Erfolg haben konnten, also durch welche ökonomischen, politischen, biografischen Umstände. Ja, also das Problem ist immer noch offen, und ich möchte eben jetzt zum Schluss Tarabukin einführen zu dieser Problematik, denn Tarabukin hat mit seiner Schrift Von der Staffelei zur Maschine, wie Clark tatsächlich auch eben von einer Krise der Kunst, von der tragischen Unmöglichkeit sozialistischer Kunst gehandelt und dabei aber versucht, in einer ganz radikalen Weise diese Tragik zu überwinden, gedanklich. Sie sehen schon an diesen Zitaten, der Künstler schafft in den Formen wie auch in Konstruktion und Material ein wirklich reales Ding, dass wir es wieder hier mit diesem Problem zu tun haben, dass hier der Scheincharakter der Kunst, die Autonomie der Kunst negiert wird zugunsten eben ihres Ding-Charakters. Auch hier die zweite Äußerung geht in diese Richtung. In einer Zeit der Demokratisierung der Gesellschaft tritt an die Stelle des klassengebundenen Konsumenten ästhetischer Werte und des Mäzens ein Massenpublikum, das von der Kunst eine Form verlangt, die die Idee der Masse, der Gesellschaft, des gesamten Volkes ausdrückt. Unter dem Einfluss des Bedarfs dieses neuen Publikums gewinnt die Kunst eine demokratische Form. Also er macht hier, dieser Aufsatz ist eigentlich auch eine Geschichte der Moderne, die er da schreibt und die er sozusagen in die Zukunft weiterschreibt. Und diese Geschichte läuft also auf eine totale Absage an die museale akademische Kunst hinaus. Und er votiert für eine, wie er es nennt, Kunst in der Produktion oder Produktionsmeisterschaft. Das ist sein Begriff. Er meint also, dass Kunst und Arbeit in der weiteren Zukunft der sozialistischen Gesellschaft sich annähern können, Kunst und Arbeit eins werden können und dass Kunst dazu beitragen könne, Leben und Alltag umzugestalten und also diese sozialistische Wirklichkeit aufzubauen. Dabei hat er also Beispiele eben der Malerei von Cézanne bis in seine Zeit hinein. Er spricht hier von einer, hier nochmal Beispiele zu Malevich, wo Sie auch nochmal sehen können, dass er seinen frühen sogenannten kubo-futuristischen Stil, also ein Stil, der schon sowohl vom Futurismus als auch vom Kubismus abgeleitet ist, auch ein bisschen an Léger erinnert, ne, diese hell-dunkel Schattierung, diese röhrenartigen Glieder und so dieser Figur. Und dann eben der Schritt in die totale Gegenstandslosigkeit mit dem schwarzen Quadrat. Es gibt auch ein weißes Quadrat auf weißem Grund. Also das sind die Spitzen dieses Suprematismus, die er versucht nun dem sozialistischen Ideal zuzuschreiben. Bei Tarabukin, der auch zum Beispiel von dem sogenannten abstrakten Kubismus von Popova spricht, geht es darum, diese Positionen der Avantgarde zu kommentieren als eine Übergangszeit, als eine Zeit, in der die Malerei eben Materialanalyse quasi betreibt, ne, Farbe und Form untersucht, die Stofflichkeit ausstellt und damit eben sich rüstet als gesellschaftlich agitatorische Kraft. Denn wenn man jetzt zu Rodchenko geht, Rodchenko ist nun einer der ganz wichtigen Konstruktivisten, der schon 1912 und dann verstärkt 1919 seinen sogenannten Lineismus prägt, also eine ganz auf die Linie abgestellte Art von Skulptur, die also ohne Sockel auskommt, ohne geschlossenes Volumen, auch ohne eine Einansichtigkeit, ne? Also dieser Versuch einer Konstruktion im Raum, das ist exemplarisch für die Position des Konstruktivismus und hier gibt es eben auch schon lange vor der Minimal Art eben die monochrome Beschränkung des Bildfelds auf eine einzige Farbe, also eine ganz verschärfte, radikale, farbige Abstraktion, die nun Tarabukin eben als gerichtet auf die Produktionskunst, also auf diese Produktionsmeisterschaft, wie er das nennt, als Übergangszeit hier sieht, also als eine Art von Ingenieurkunst, ne? Also die Kunst, die sich eigentlich nicht mehr als elitäre Kunst gibt, sondern eigentlich der Ingenieurkonstruktion nacheifert. Er stellt sich das so vor, dass also die zeitgenössischen Künstler zunächst einmal, also jenseits der Fabrik, als ideologische Kraft wirksam werden und in der Zukunft dann nicht mehr Akademien oder Kunstschulen besuchen, sondern Fachschulen, um dann direkt ihr Talent in die Produktion einzubringen, also die Kunst sich eigentlich als Kunst auflöst. Interessant ist nun an seinem Aufsatz, ich habe hier nochmal Beispiele für solche konstruktivistischen Werke hier mitgebracht, wo sie diesen Lineismus, da sind auch Werke von Rodchenko dabei, wo sie diese ingenieurhafte Konstruktion der Skulptur sehen. Interessant ist nun, dass er, Tarabukin, bei Spengler nun, der Untergang des Abendlandes 1918, nun ganz lange Zitate abholt und mit Spenglers These von der Amerikanisierung des Lebens nun argumentiert, eine These, die aussagt, dass die moderne Gesellschaft eigentlich die Kunst nicht mehr braucht, dass sie Praxis statt Kunst setzt, dass sie Tatsachen Menschen statt Romantikern favorisiert. Ich zitiere mal eine Stelle, die auch Tarabukin zitiert: Für die prachtvoll klaren, hochintellektuellen Formen eines Schnelldampfers, eines Stahlwerks, einer Präzisionsmaschine gebe ich den ganzen Stilplunder des heutigen Kunstgewerbes samt Malerei und Architektur hin. Zitat Spengler, Untergang des Abendlandes. Sie sehen, dass das eine Position ist, die tatsächlich auch nahe der futuristischen ist, die ja auch eben das Rennauto schöner finden als die Nike von Samothrake und so weiter. Also dieser Modellcharakter der technologischen Produkte jetzt, der technologischen Produktion für die Kunst oder eben als Gleichsetzung eigentlich, die Gleichsetzung von Technologie und Kunst ist sehr typisch. Tarabukin zitiert Tatlin, der meinte, er wolle keine nutzlosen Konterreliefs mehr machen. Die Konterreliefs haben Sie, glaube ich, schon gesehen hier. Das ist ein solches Konterrelief, also wo Tatlin versucht, eben von der Wandbindung wegzukommen, das aber eben über Eck gespannt ist und auf diese Weise dann doch so eine Einsichtigkeit schafft, also eine Bildhaftigkeit und deshalb von Tarabukin auch gerügt wird, dass es eben noch eben dieser Dingcharakter, dieser Objektcharakter noch nicht hergestellt ist. Und Tatlin hat dann wohl selbst gesagt, er wolle jetzt eben nicht mehr diese Konterreliefs machen, sondern lieber Kochtöpfe angeblich. Das wird zitiert. Und also es wird, wie gesagt, Spengler zitiert, dass eben das Ding dann letzten Endes auch, das geht dann schon wieder über diese dingschaffende Kunst hinaus, dass dann auch das Ding durch die Maschinentechnik überwunden werde. Und was Tarabukin auch aufführt, ist, dass die künstlerische Abbildung, also die Macht der Kunst, die Wirklichkeit zu reproduzieren, ja gar nicht mehr konkurrieren könne mit der inzwischen groß gewordenen Fotografie und dem Kino. Also diese Elemente der Kulturindustrie und der wirklichen Massenkunst, und an dieser Stelle ist auch doch daran zu erinnern, dass die wichtigste russische Avantgarde-Kunst wohl die Filmkunst ist mit Eisenstein und Pudovkin und anderen, die ich jetzt hier nicht behandeln kann, aber das ist natürlich auch eine Position des sozialistischen Realismus, die diesen Stil dann doch auch als avantgardistischen ausweist. Also das alles wird bei Tarabukin, wir sind ja jetzt 1921 bei Tarabukin, das ist natürlich hier noch in weiter Ferne. Und er bezieht sich hier wirklich auf die Malerei, die Plastik, die Architektur und dann eben diesen Übergang in die Produktion, in die materielle Produktion schlechthin. Ich kann hier, und das ist eben, ich möchte den Schlusssatz dieses Aufsatzes von 1922, nicht 21, vorlesen. Vielleicht ist der Kommilitone anwesend, der ja doch immer diese politische Werdung der Kunst verteidigt, also immer mir nochmal zurückgemeldet hat, dass die Kunst, die eben in den öffentlichen Raum geht, die aus der Institution Kunst herausgeht, dass die dann doch politisch werden könnte. Das ist die Position eben von Tarabukin und der russischen Avantgarde. Ich lese mal den pathetischen Schlusssatz vor. Erst in einer Epoche eines tiefen Niedergangs des gesellschaftlichen Lebens hat man die Kunst, da habe ich jetzt etwas vergessen. Ich lese es trotzdem erstmal vor. Erst in einer Epoche eines tiefen Niedergangs des gesellschaftlichen Lebens hat man die Kunst in Museumskäfige eingeschlossen. Heute eröffnet sich vor der Kunst der unübersehbare Horizont eines Wirkungskreises im Leben selbst. Und wie sehr sich die eklektischen Kunstwissenschaftler auch entrüsten, was sie auch sagen mögen, über die Entweihung der heiligen Kunst, sie können sie nicht im Käfig halten, sie zerreißt die Museumsketten und tritt siegreich ins Leben. Also das zu dieser aktionistischen Idee, dass man doch die Kunst, also hier, ich habe Ihnen da diesen Teller von Malevich mitgebracht, der zeigt, dass es doch wie eben beim Bauhaus ausgegangen ist, dass man hier so ein paar kuriose Gegenstände hat, die man ausstellt und die natürlich doch im Museum wieder gelandet sind und also nicht dazu beigetragen haben, jetzt eine neue Gesellschaft zu bauen. Also diese Nichtsprengbarkeit der Ketten des Museums, die wollte ich nochmal unterstreichen und sagen, dass hinter diesem Anspruch von Tarabukin ja doch eine archaistische, eine primitivistische und somit eben romantische Position steckt, die nämlich ausgeführt wird in dem Geschichtsbegriff von Tarabukin, der sagt, die Produktionsmeisterschaft habe in der Historie ihr Vorbild, nämlich in der noch nicht ästhetisierten, noch nicht autonomisierten Kunst der Urvölker und religiösen Gesellschaften, die etwa Gerätschaften, Waffen und Götzen herstellt. Zitat, diese Kunst verhält sich zu ihrer künftigen industriellen Form genauso wie etwa der Urkommunismus zum wissenschaftlichen Sozialismus. Zitat Ende. Also, wir haben hier wieder ein Aufrufen der vorneuzeitlichen und vorästhetischen Kunst, die noch tatsächlich eben im Ritus, im Kult aufgeht und hier ihren Dienst an der Gesellschaft ausführt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich verweisen auf den Vergleich, den Verena Krieger führt, nämlich zwischen Lissitzkis schon besprochener Lithografie und der Ikone, also hier dem Beispiel eines Drachenkampfs des heiligen Georgs, wo ähnlich wie bei Lissitzki die Diagonale als kämpferische Figuration eingesetzt wird, die von links oben nach rechts unten führend den Einsatz einer metaphysischen Kraft, einer absoluten Gewalt ausdrückt, was sie in verschiedenen Bildern weiterverfolgt. Also ihre Argumentation ist weit über dieses Beispiel hinaus die, wie Sie ja auch dem Titel entnehmen können, von der Ikone zur Utopie, dass die russischen Avantgarde-Künstlern eben ganz bewusst, auch Malevich, bei der Ikone, also bei einer sakralen Ikonografie, bei einem sakralen Bild ansetzen und sich dieses Bildes oder dieser Funktion bedienen, um eben ihre Kunst lesbar, zeichenhaft, wirksam, plakativ, propagandistisch wirksam zu machen. Das betrifft eben wieder diesen Zeichencharakter, der, wie ich nicht müde werde, es auszuführen, eben den ästhetischen Charakter des Bildes als Bild doch vorangeht. Also der Zeichencharakter ist eben zu unterscheiden von dem, was das Bild als künstlerisches Bild ausmacht. Ne? Also hier stoßen wir wieder auf diese romantische Position, die sehr verbreitet ist und immer eigentlich die Idee anleitet, Kunst könne doch wieder eben in die Mitte des gesellschaftlichen Lebens vordringen. Lustig gemacht hat sich über diese Position übrigens Sigmar Polke dann 1969, der nun nicht von ungefähr gerade die Diagonale aufgreift, mit seinem Bild höhere Wesen befehlen, rechte obere Ecke schwarz malen. Also dieser witzig polemische Satz, Das ist ja ein Bild aus einer ganzen Serie, wo er eigentlich dieses Vokabular der abstrakten Kunst ironisiert und eigentlich seine Verdinglichung zeigt. Das passt, glaube ich, ganz, ganz schön zu dieser Erkenntnis über das sakrale Moment und dieses Moment des Zurückgreifens auf romantische Positionen, die ja schon bei William Morris und Ruskin, also in der ganzen Tradition der Kunstgewerbebewegung des 19. Jahrhunderts laut geworden sind, auf die sich auch Tarabukin bezieht übrigens. Also diese Kunstgewerbebewegung, die die angewandte Kunst als gesellschaftliches Ziel, als Kapitalismuskritik letzten Endes versteht. Diese Position wird auch zitiert, nur wird eben versucht, diesen Ästhetizismus der Position von Morris und von Ruskin nun zu kritisieren und eben zu sagen, also wir meinen es aber nicht ästhetizistisch wie die Arts and Crafts Bewegung, sondern wir meinen eine andere Art von angewandter Kunst. Ja, das bleibt aber eben in diesem Postulat stehen. Zuletzt möchte ich doch wenigstens noch andeuten, nachdem ich diese zwei Seiten einer falschen Identifizierung von Kunst und Leben deutlich gemacht habe, also die heutige sozusagen kapitalistisch orientierte, am wahren Begriff orientierte und die damalige an der Produktionsidee der sozialistischen Gesellschaft orientierte, möchte ich die Perspektive wechseln und zu einer Argumentation kommen, die nun doch mit marxistischen Argumenten anfängt zu debattieren und die kritisch fragt nach dem Verhältnis von künstlerischer und materieller Produktion und dabei anders als Tarabukin den ideologischen Charakter der neuen kapitalistischen Massenkunst ins Auge fasst. Also das sind jetzt Autoren der westlichen Kultur, die ich hier noch anbringen möchte, vor allem Krakauer, das Ornament der Masse, ein sehr lesenswerter Essay von 1929, den Sie auch gerne vorbereiten könnten, wenn Sie möchten, und der hier ausgeht von dem Phänomen der Tiller Girls, also der Revue-Tanzes, der als ein Phänomen betrachtet wird, das symptomatisch ist für die moderne, von der großen Industrie geprägte Gesellschaft. Das nennt Krakauer eben das Ornament der Masse und er charakterisiert diese Art von Tanz, ne, von Revue-Darbietungen. Er grenzt das ab vom klassischen Ballett, wo wir ja immer einzelne Körper in ihrer Abgegrenztheit, in ihrer Eigenmächtigkeit, in ihrer virtuosen Macht anschauen. Davon wird eben dieses Ballett aus ununterscheidbaren Körpern, ne, das abgehoben. Das ist also dieses Phänomen der Entfremdung oder der Dekomposition, der Entsubjektivierung, die hier in dieser Form des Revue-Tanzes ausgemacht wird. Daneben habe ich Ihnen Henry van de Velde gestellt. Ich habe leider den Titel nicht, ich habe das fotografiert in München und mir scheint es besonders gut, eben diese Ornamentseligkeit zu zeigen, des Jugendstils, des Symbolismus, der ja ein neues Ornament gründen wollte, auch eben mit sozial-utopischen Zielen verbunden. Also auch van de Velde hat genau wie Rodchenko eine Theorie der Linie geschaffen, eine Theorie der Linie, die gedacht wird als ein absoluter Ausdruck des kreativen Subjekts. Ne, die Linie, die ornamentale Linie als direkte Entäußerung, als emotionale Entäußerung und insofern das Ornament als Wahres, also nicht mehr als Applikat, als historizistische Schablone, sondern eben als aus der humanen Natur generiertes Moment. Das ist sozusagen High und Low, ein High- und Low-Bezug auf das Ornament. Krakauer geht es nun um eine kritische Perspektive auf die, wie er schreibt, Produkte der amerikanischen Zerstreuungsfabriken. Also hier taucht schon ein ähnlicher Terminus auf, der Adornos und Horkheimers Theorien vorausgeht, die in Revuen, im Kino und in den illustrierten Zeitungen und Magazinen verbreitete Körperkultur feiert, so Krakauer, nicht mehr den einzelnen individuellen Körper, sondern gibt diesem Wirksamkeit nur als Teil. Ich zitiere, ein Blick auf die Leinwand, also des Kinos, belehrt, dass die Ornamente aus Tausenden von Körpern bestehen, Körpern in Badehosen ohne Geschlecht, der Regelmäßigkeit ihrer Muster jubelt die durch die Tribünen gegliederte Menge zu. Träger des Ornaments ist die Masse. Zitat Ende. Anders, wie gesagt, als das traditionelle Ballett, bildet die globalisierte Ästhetik der Revuen geometrisch genaue Muster, die nicht aus der erotischen Begegnung hervorgingen, sondern, Zitat, allenfalls den Ort des Erotischen bezeichnen. So Krakauer. Ihre Selbstzweckhaftigkeit folge nicht einem organischen Sinn, sie sei abgelöst von den Körpern, die dem Schema unterworfen würden, ohne selbst ornamentstiftend tätig zu sein. Krakauer erkennt in der fantastischen Abstraktheit des Massenornaments den ästhetischen Reflex kapitalistischer Rationalität und ihre Logik permanenter Produktivität. Zitat: Der kapitalistische Produktionsprozess ist in sich selbst Zweck wie das Massenornament. Die Waren, die er aus sich entlässt, sind nicht eigentlich darum produziert, dass sie besessen werden, sondern des Profits wegen, der sich grenzenlos will. Dann lasse ich etwas aus. Den Beinen der Tiller-Girls entsprechen die Hände in der Fabrik. Da haben wir allerdings wieder ein Problem, weil hier genau das wieder stattfindet, was wir eigentlich dauernd kritisieren. Denn an dieser Stelle macht Krakauer, wie übrigens auch Benjamin, nimmt eine direkte Analogisierung vor von materieller Produktion und visueller Kultur. Also das Fließbandarbeiten, die Schematik der Prozeduren, der Arbeit, die da stattfindet, wird verglichen mit dieser Mechanik des Tanzes. Das ist ein gewisses Problem, denn entscheidend an der Fabrikarbeit von einem marxistischen Standort aus ist ja nicht die Mechanik der Verrichtung. Die gab es auch im Bereich bäuerlicher Arbeit, wenn Sie etwa denken an Dreschen, Mähen. Also wenn Sie sich mal das Schlussbild von den sieben Samurai angucken, da sieht man die Arbeiterinnen, wie sie im Takt der Musik, also der Dorfgemeinschaft, den Reis setzen oder ernten, ich glaube setzen. Also diese Schematik, diese Mechanik, ist ja nicht typisch oder ist nicht das Neue der Fabrikarbeit, sondern das Entscheidende, was Entfremdung stiftet, ist ja eben die Abschöpfung des Mehrwerts, die Ausbeutung. Also das Prinzip, was unerkennbar so ist, weil der Arbeiter, und wir alle sind ja eigentlich Arbeiter, wir denken ja, wir sind durch den Lohn entlohnt, also dass wir hier sozusagen ein Äquivalent bekommen, also insofern undurchschaubar. Und diese Visualisierung hat eigentlich etwas Falsches, wenn hier Krakauer davon spricht, ja, das ist Fließbandarbeit jetzt in der Freizeit. Das ist eigentlich ein bisschen schief. Aber trotz dieses Vorbehalts muss man doch würdigen, dass hier ansatzweise eine historisch-materialistische Sicht hineinkommt, 1929. Denn die im Massenornament manifeste Ratio wird als die in Unvernunft umgeschlagene Vernunft betrachtet, als Folge einer Dialektik der Aufklärung, welche Adorno und Horkheimer 20 Jahre später am Beispiel der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft erörtern sollten. Ja, also das gibt es wirklich schon Formulierungen, die darauf verweisen. Also nochmal, um das abzuheben, während Van de Velde wie Tarabukin sich positiv auf kultische Traditionen beziehen, kritisiert Krakauer, Zitat, die jedes ausdrücklichen Sinnes bare, rationale Lehrform des Kultes im Massenornament als Rückschlag in die Mythologie. Also da kommt eigentlich schon das ist schon die Denkfigur der Dialektik der Aufklärung. Also dem romantischen Antikapitalismus des neuen Ornaments, Van de Velde, wirft er die, Zitat, Nichtachtung unseres geschichtlichen Orts und den Rückzug auf mythologische Sinngehalte vor. Und da würdigt er dann das Massenornament, das in seiner Niedrigkeit doch eben zumindest nicht die Flucht vor der Realität leistet. Vielleicht ist das ein bisschen zu positiv gedacht, aber man sieht sein Bemühen, dass er doch versucht, eben diese Kulturindustrie in ihrem gesellschaftlichen Wirklichkeits- und Wahrheitskern dann auch zu erfassen. Ja, also eine Art von Legitimität des Massenornaments gegenüber Kunstformen, die, wie er schreibt, abgelegte höhere Gefühle in vergangenen Formen nachzüchten. Ja, dann werde ich jetzt mal Schluss machen und Ihnen nur noch vielleicht auch schon zur Lektüre empfehlen, was sich daran gut anschließen lässt, nämlich das Fragment von Walter Benjamin über Kapitalismus als Religion von 1920. Das würde ich kurz noch charakterisieren, das ein bisschen in der Art und Weise von Krakauer argumentiert. Und ich möchte dann anschließen Greenberg, Avantgarde und Kitsch von 1939, indem wir dann zum ersten Mal so richtig eine Verteidigung der Kunst in ihrer kritischen Kraft haben, in ihrer emanzipatorischen Kraft lesen können, gegen ihren Ausverkauf durch den Kitsch. Also der Kitsch wird hier als Nachhut der Avantgarde, also in dem Sinne, wie Avantgarde Vorhut ist, ist der Kitsch die Nachhut dieser Avantgarde, die in der Industriegesellschaft entsteht und die nun von Greenberg schon, also einige Jahre vor Horkheimer und Adorno schon kritisiert wird. Und damit verbunden ist eigentlich diese Hinwendung zur Kunst, zur Avantgarde-Kunst als einer Trägerin von Wahrheit, von Aufklärung gegenüber dieser Kulturindustrie. Ja, da werde ich nächste Woche dann weitermachen und dann vor allem die Position von 68, die dann ja erst wirklich zu einem Versuch vorstoßen, marxistische Ansätze in die Kunsttheorie und Kunstkritik zu tragen. Also eigentlich passiert es erst dann, ne? Also und da wird es dann in der letzten Vorlesung drum gehen. Ich habe ja schon einige Rückmeldungen bekommen jetzt für das Fachgespräch. Würde mich freuen, wenn noch weiter Interesse besteht, und stehe gern zur Verfügung, auch wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie gerne zu mir kommen. Wünsche ich Ihnen noch eine gute Woche und bis demnächst wieder.